ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Cecilia, Simon & Garfunkel in SWR 1 Baden-Württemberg. Und da hatten wir es gerade schon von. Also ich mit Frau Dr. Juliane Burkhardt. Sie mögen Musik und sagen, der Song macht so vom Text her wenig Sinn.
Ja, überhaupt nicht. Ich meine, hören Sie mal hin. Also er hat Sex mit Cecilia, dann geht er sich das Gesicht waschen und wenn er als er zurückkommt, tanzt sie mit jemand anderen. Also wenn wir alle so promiskuitiv sind, dann haben wir keine Freude aneinander.
Aber wir sind so schon gleich im Thema. Religion, Geld und Sex, das sind so drei Themen, mit denen wir uns vielleicht nicht so gerne auseinandersetzen und vor allen Dingen auch nicht in der Öffentlichkeit dazu äußern, weil sie nun mal sehr persönlich sind. Und ich glaube, mit dem persönlichsten dieser drei, nämlich unserem Sexleben, haben Sie sich als Wissenschaftlerin auseinandergesetzt und tun es auch immer noch. Warum? Weil das Feld eben von nicht so vielen bearbeitet wird?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein aktuelles Thema, auch ein wichtiges Thema. Es ist sehr überraschend, finde ich, dass wir eigentlich alle, unsere Gesellschaft erlaubt uns jetzt sehr viel Sex zu haben, hat auch viele technische Möglichkeiten uns gegeben, Sex zu haben und trotzdem, überraschenderweise, nutzen wir das nicht und haben tatsächlich weniger Sex als in den Jahren zuvor.
Ihre Doktorarbeit in Heidelberg, die hatte noch nichts mit Sex zu tun. Ich habe mir das Thema mal rausgeschrieben. Wahrnehmung von positiven und negativen Informationen. Worum ging es da? Also Thema liegt auf dem Tisch, aber wie sind Sie es angegangen?
Bei der Doktorarbeit. Also bei der Doktorarbeit ging es darum, dass wir schneller reagieren, wenn wir hintereinander zwei Wörter der gleichen Valenz haben, also positiv oder negativ. Hat gar nichts miteinander zu tun, aber es ist unglaublich schwierig zu erklären und unglaublich langweilig und hat sich nie jemand dafür interessiert und da dachte ich mal, ich möchte mal auch gefragt werden, was ich mit meiner Arbeit mache und Interesse haben und deshalb jetzt Sex.
Und da haben Sie den Themenwechsel vorgenommen. Gab es dafür einen ausschlaggebenden Punkt?
Tatsächlich mein Chef hatte einfach zwei Datensätze und hat gesagt, Sie können jetzt was zu Sex machen oder zu Intimrasur. Da habe ich gesagt, ach Gott, dann nehmen wir Sex.
Und das ist nicht nur ein kurzzeitiges Thema, sondern mit dem beschäftigen Sie sich seit längerem und auch dann noch für längere Zeit.
Ja, sicher. Ich meine, das ist sowieso die Logik von Forschung, dass man mit einer Studie gar nichts rausfindet und man immer wieder neue Studien braucht. Und wir haben auch immer noch nicht alle Antworten. Also das werde ich sicherlich auch noch eine Weile machen.
Sie haben selber eine Untersuchung geleitet, benehmen natürlich dann aber auch über die Jahre gesammelte andere Studien, die sich angesammelt haben. Auf wie viel Material kann man da tatsächlich so international auch zurückgreifen?
Gibt sicherlich tausende von Studien, aber in Sexualität, wenn es um Sex geht, wesentlich weniger als in anderen Bereichen. Das ist schon überraschend. Also zum Beispiel unsere Lesefähigkeit ist viel besser untersucht als gerade unser Sexleben. Was überraschend ist, weil Sex ist doch ziemlich grundlegend und machen viele auch gerne. Insofern sollte man da gute Antworten parat haben.
Und wenn ich es vorher schon gesagt habe, dass das eines der persönlichsten Themen ist, unser Sexleben, wie reagiert ihr persönliches Umfeld darauf, dass Sie sich da so wissenschaftlich mit auseinandersetzen?
Es ist immer ein Schritt auf mich zu und zwei zurück. Also es ist Interesse und Angst gleichzeitig. Also Sie wollen was wissen, aber Sie wollen nicht zu viel preisgeben. Es ist für viele schwierig.
SWR1 Leutegast Juliane Burkhardt leitete vor 2 Jahren eine Untersuchung, die es in dem Umfang bislang so noch nicht gab, um den Zusammenhang zwischen neuen Medien und Sexualität herauszufinden. Wer wurde wie befragt?
Ja, wir haben vor allem Österreicherinnen gefragt, über 2000 und haben sie gefragt, wie ihre Sexualität aussieht, wie häufig sie Sex haben, wie häufig sie digitale Medien nutzen und wie viel Kontakt sie mit Freundinnen und Freunden haben. Und tatsächlich überraschenderweise viel Kontakt, direkter Kontakt mit, persönlicher Kontakt meine ich, mit Freundinnen und Freunden, das war offensichtlich eine der wichtigsten Vorhersagen, Prädiktoren für Sexualität. Also wenn Sie viel persönlichen Kontakt mit Freunden haben, dann haben Sie mehr Sex. Und wenn Sie viel digitale Medien nutzen, dann haben Sie insgesamt weniger Sex.
Ob die Frage in Deutschland oder in Österreich durchgeführt wird, die Befragung, ist das ein großer Unterschied?
Ich hoffe nicht. Also grundsätzlich Österreich und Deutschland sind sich kulturell doch sehr ähnlich. Aber als Forscher will man es natürlich genau wissen. Also idealerweise wollen wir jetzt natürlich noch eine Studie in Deutschland haben.
Von den, also die Ergebnisse, wenn man die so ein bisschen sortiert, nach Geschlecht, nach Alter, was fällt auf?
Ja, also insgesamt natürlich die... die 20er, Menschen in den 20ern haben am meisten Sex, das ist nicht überraschend, dann fällt er ab. Nicht so schnell, wie man meinen könnte. Also die Männer haben noch bis 70 die Mehrheit Sex, bei den Frauen bis sie 60 sind. Insgesamt wollen nicht ganz überraschenderweise die Männer mehr Sex und die Frauen weniger. Aber gerade in den älteren, in den jüngeren Altersgruppen macht es keinen großen Unterschied.
Und da gibt es auch schon gleich die erste Frage. SW1-Hörerin Britta Riel hat sich gemeldet. Hat Frau Dr. Burkhardt auch zum Thema Asexualität geforscht, wird gefragt.
Ja, tatsächlich haben wir auch abgefragt, ob wir Asexuelle haben in der Stichprobe. Und bei 2000 Leuten hatten wir ein paar. Wir waren sehr glücklich, ungefähr 30. Was spannend war, dass sogar unter den Asexuellen einige gesagt haben, dass sie zu wenig Sex haben. Das hat mich dann doch überrascht.
Gibt es einen Unterschied zwischen Menschen, die in einer Beziehung leben, und Singles?
Ja, das ist immer einer der größten Effekte. Also die Singles haben wesentlich weniger Sex als die Menschen in Beziehung. Ist vielleicht für einige überraschend, weil es ja diesen Mythos gibt von Singles, die immer können und immer dürfen. Aber nein, den Partner besonders zu Hause zu haben in der gleichen Wohnung, das sichert doch den Sex.
Solche Studien zum Thema Sexleben, gibt es die verlässlich über die letzten Jahrzehnte? Weil Sie sagen ja, so in den letzten 15, 20 Jahren hat die Quote unseres Sexualität-Aktivität auch wirklich nachgelassen, dass man da wirklich einen Vergleich ziehen kann mit Studien von vor 15 oder 20 Jahren?
Ja, also tatsächlich in Deutschland gibt es ungefähr alle 10 Jahre haben Beutel, Breller und ich verschiedene Studien gemacht. Auch in Großbritannien gibt es die Studien regelmäßig und in den USA. Und sie kommen alle zu dem gleichen Ergebnis, dass wir substanziell weniger Sex haben jetzt als vor 10, 15 Jahren.
Jetzt haben wir Deutschland und Österreich besprochen. Wenn wir das Feld noch weiter aufziehen, international im Vergleich, sieht das da irgendwo anders aus, dass es andere abweichende Ergebnisse gibt?
Also insgesamt ist es relativ ähnlich, aber es macht einen Unterschied, wer weniger Sex hat. Also in Großbritannien waren es vor allem die verheirateten Menschen, die weniger Sex haben. In Deutschland tatsächlich die Singles. Das war ein bisschen überraschend.
Alles kann, nichts läuft. Warum wir immer weniger Sex haben, so heißt das aktuelle Buch von SW1 Leutegeist Juliane Burkhardt, kommt morgen in den Handel. Aufgeregt?
Ja, sehr.
Wie viel Arbeit haben Sie da reingesteckt?
Ach, 2 Jahre, viel Arbeit. Viele Wochenenden, viele Abende.
Sollen wir mal so ein bisschen eine grundsätzliche Erklärung angehen? Sex ist die eigentliche Handlung, aber was ist Sexualität? Was gehört alles dazu?
Ja, gute Frage. Also natürlich müssen wir uns als Gesellschaft darauf einigen, was Sex ist. Und das haben wir nicht vollständig getan. Also die meisten würden zustimmen, dass Sex ist, wenn man einen Penis in eine Vagina steckt. Man kann den Penis wahrscheinlich auch woanders reinstecken und das ist immer noch Sex, also zum Beispiel Analverkehr oder Oralverkehr. Aber ob etwas, eine Handlung ohne Penis überhaupt noch Sex sein kann, da scheinen sich schon die Geister. Und natürlich, wenn jemand jetzt lesbisch ist, dann ist das natürlich ein Problem. Dann könnten die ja per Definition gar keinen Sex haben. Und da müssen wir uns natürlich fragen, ob wir das nicht anders definieren können.
Und bei Sexualität ist es wahrscheinlich noch ein bisschen größer zu fassen. Da spielt dann auch noch mit rein gewisse Rechte, eine Absprache vielleicht, die Sprache generell auch?
Ja, also grundsätzlich hat sich da auch viel gewandelt in den letzten Jahren. Wir erwarten, dass jetzt alle Beteiligten mehr Freude an der ganzen Sache haben, auch mehr Mitbestimmung haben, diese Sprache über Konsens. Das ist tatsächlich überraschend neu, das hatten wir vor 30 Jahren noch nicht.
Und eine persönliche Definition von Sex, die klafft ja auch auseinander. Schönste Nebensache der Welt, eheliche Pflicht, täglicher Genuss, unerreichbare Fantasie, teuflische Sünde, himmlische Ekstase, Entspannung bis hin zur Einschlafhilfe habe ich mir mal aufgeschrieben. Wie lässt sich denn eigentlich ein gutes, gesundes Sexleben beschreiben?
Das ist eine fürchterlich schwierige Frage. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Einige wollen viel Sex, auch teilweise täglich, sagen sie uns. Andere kommen mit wesentlich weniger klar. Und ich glaube, das sollen wir auch einfach akzeptieren, dass da eine normale, natürliche Variation ist. Das sollte uns keine größeren Sorgen machen. Und grundsätzlich ist alles erlaubt, was Spaß macht.
Aber das heißt ja nicht, wer mehr Sex hat in seinem Leben, dass er besser lebt oder gesünder lebt.
Ja, ein bisschen schon. Die Studien gehen schon in die Richtung, die sagen, dass man dass Gesundheit, körperliche Gesundheit und mehr Sex ein wenig zusammenhängen. Was natürlich auch Sinn macht, aber wir wissen, das ist so ein klassisches Henne-Ei-Problem, dass man nicht weiß, was zuerst kommt. Also ist es so, dass die Menschen, die gesünder sind, körperlich oder psychisch gesünder, dass die mehr Sex haben? Oder ist es genau andersrum, dass ich gesund werde dadurch, dass ich mehr Sex habe? Und das wissen wir nicht.
Und eine Faustregel, wie oft es in der Woche oder am Tag sein sollte, gibt es ja auch nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden.
Auf jeden Fall.
Ein gesundes Liebesleben in verschiedenen Lebensphasen ist ja dann auch nochmal was anderes, oder? Wenn ich ein junger Mensch bin, der gerade die Sexualität für sich entdeckt, dann ist das vielleicht was anderes als, wir hatten eben auch schon die langjährige Beziehung.
Ja, also Sie sollten davon ausgehen, dass ältere Paare oft weniger diese Penis- und Vagina-Sex haben, vor allem weil es auch für ältere Frauen problematischer ist, weil sie oft an vaginaler Trockenheit leiden. Also da ist es oft besser, wenn man Sex weiter definiert und auch zum Beispiel gegenseitige Masturbation als Sex definiert, weil einfach davon kann man mehr haben. Und das ist für die meisten dann auch im höheren Alter befriedigender. Ich glaube, junge Menschen, die profitieren häufiger davon, dass sie wirklich den Sex in der Beziehung lassen, in einer vertrauensvollen Beziehung mit einer anderen Person.
Was kann alles unser Sexleben beeinflussen? Welche Einflüsse drücken da vielleicht positiv wie negativ drauf?
Viel. Also grundsätzlich ist Sexualität in der Beziehung mit einer anderen Person zu denken oder vielleicht auch mit mehreren. Ich glaube, das ist wirklich wichtig und Sie sollten zu der Person wirklich eine vertrauensvolle, intime, respektvolle Verbindung haben. Wir sehen, und alles, was darauf, dass diese Beziehung stört, kann negativ wirken. Und ich glaube, dass da auch die digitalen Medien sich insgesamt ein bisschen negativ ausgewirkt haben, weil wir einfach jetzt weniger Zeit mit dem Partner verbringen und miteinander, weniger direkten Kontakt haben. Und das ist schlecht.
Gehen wir nicht locker genug mit dem Thema Sex um. Die Frage stelle ich jetzt den S-Bahns Leute Juliane Burkhardt, die dazu eine Untersuchung geleitet hat, was alles unser Sexleben beeinflusst. Und da finde ich immer, dass das so sehr so schwer belegt ist, dieses Thema Sex, dass wir eben nicht so oft und nicht in der Öffentlichkeit darüber reden. Vielleicht unsere beste Freundin, unseren besten Freund haben, aber dann war es das auch.
Ja, also das Tabu, das Sex betrifft, ist wirklich unglaublich stark. Also ich erlebe das auch auf meiner Arbeit einfach, dass Menschen wirklich gar nicht über das Thema reden wollen, dass es ihnen große Angst macht. Auch wenn ich wirklich so wissenschaftlich versuche zu argumentieren wie irgend möglich. Selbst wenn wir über Sex reden, ist es oft eine ganz beschränkte Art zu reden. Dann ist es eher sowas wie, ja, ich habe sie geknallt, anstatt
so eine Prahlerei.
Ja, Prahlerei und ganz, ganz oberflächlich und vereinfacht. Und dass man jetzt wirklich die privaten Dinge und Gedanken preisgibt, ist ganz schwierig.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie als Wissenschaftlerin, wenn Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, Sie erleben das in Ihrem Berufsumfeld dann auch, dass das, werden Sie verstoßen, frage ich ganz provokant.
Nein, verstoßen noch nicht, aber man merkt schon, dass einige sich sehr, sehr unwohl fühlen mit dem Thema. Also wir haben auch kooperiert mit der Klinik, die wir gar nicht namentlich genannt werden, das ist schwer.
Aber das Thema ist ja auch so ein bisschen schambehaftet, oder?
Ja, aber es überrascht mich immer wieder, warum. Also wir sehen, dass darüber zu reden, also in der Partnerschaft über Sex zu reden, ist eine der hilfreichsten Sachen, die sie tun können. Zu wissen, was sie wollen, das wirklich benennen zu können, was sie wollen. Das ist unglaublich hilfreich und dass wir das so beschränken, ist wirklich schade.
Aber dann belasse ich es ja auch nur in der Partnerschaft. Dann habe ich mich ja da noch nicht wirklich geöffnet. Also wenn ich mit meiner Partnerin, mit meinem Partner darüber rede, wie ich mir oder wie wir uns den gemeinsamen Sex vorstellen, dann ist das eine Sache unter zwei Menschen, mehr aber auch nicht.
Ja, das stimmt. Das ist nur der erste Schritt. Den haben wir aber bisher gut untersucht. Wir sollten uns im nächsten Schritt natürlich auch als Gesellschaft darüber Gedanken machen. Zum Beispiel scheint es jetzt so zu sein, dass also in Pornos sehen wir jetzt mehr Menschen, die gewirkt werden. Und es gibt jetzt offensichtlich junge Menschen, die denken, das gehört zum Sex dazu. Und viele, viele, die gewirkt werden, mögen das aber gar nicht. Und das ist also offensichtlich was, was wir auch ganz klar kommunizieren müssen. Wollen wir das? Wie soll Sex aussehen? Und wir sind da, also besonders auch die heterosexuellen Paare sind da nicht sehr gut drin.
Wie kriegen wir das besser hin?
Wir müssen anfangen, ehrlich zu sein. Vielleicht, also Dan Savage, ein Sexkolumnist, ein Berühmter, der hat gesagt, wir müssen uns einfach an den Homosexuellen ein Beispiel nehmen, weil die haben nicht so eine klare Vorstellung, wie Sex aussehen muss, und deshalb reden die auch mehr drüber. Sie müssen, die haben gar keine andere Wahl.
Und fängt dieser bessere Umgang dann im Privaten, also unter Freunden an, oder gehen wir da schon dann in den schulischen Bereich, was die Aufklärung angeht?
Am besten für meiner Meinung nach alles. Also Schule ist sicherlich ganz wichtig. Also ich, bei mir war Schule, also die Aufklärung war schon sehr beschränkt. Da ging's, also
war bei mir auch ziemlich dünn.
Ja, also es gibt ja so diese Idee, Männer haben Samenergüsse, Frauen haben die Menstruation, und das lernt man in der Schule. Da sind andere Länder schon weiter, zum Beispiel in Frankreich, da unterrichtet man wirklich, dass Sex auch mit Liebe zu tun hat und mit Partnerschaft. Und das wichtigste Sexualorgan der Frau ist die Klitoris. Das sollte im Unterricht mal zumindest erwähnt werden.
Und die ist von uns Männern, von vielen ziemlich unerforscht.
Ja, definitiv. Also meine ganz persönliche Erfahrung ist, dass viele sie nicht finden. Worüber man manchmal ganz dankbar ist, weil sie wissen eh nicht, was sie damit tun müssen.
Wahrscheinlich haben die meisten von uns das Mobiltelefon und oder das Tablet relativ flott zur Hand und damit auch den Zugriff auf fast alles, immer und überall. SWR1 Leute geht weiter mit der Wissenschaftlerin Juliane Burkhardt, die sich mit Einflussfaktoren auf die Häufigkeit sexueller Aktivität beschäftigt. So heißt es wissenschaftlich. Jetzt die Frage, wie gut tun uns Handy und Internet?
Ja, also ist insgesamt ein bisschen schlecht. Nicht so schlecht, wie man vielleicht meinen könnte. Also wir müssen jetzt nicht in Hysterie verfallen. Grundsätzlich sollten sie sicherlich lieber auf Handy und Co. verzichten, zumindest ab und zu. Wichtiger ist, dass sie sich persönlich mit Freunden treffen. Das ist der zentrale Punkt. Solange sie sich mit Freunden persönlich treffen, dürfen sie durchaus auch ab und zu ihr Handy zur Hand nehmen. Hat uns auch ein bisschen überrascht, aber wirklich persönlicher Kontakt, das war der entscheidende Punkt.
Ist meine Generation, also der über 50-Jährigen, da vielleicht noch ein bisschen besser dran, weil wir nicht groß geworden sind damit, sondern weil es irgendwann in unser Leben platzte?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also meine Studie gibt da keine Aussagen dazu, aber wir sehen, dass junge Menschen tatsächlich es tatsächlich für sich entdecken müssen, das Handy auch mal zu Hause zu lassen. Das sind die so gar nicht gewöhnt. Und das tut denen gut.
Aber man kann ja auch genauso argumentieren und sagen, Moment mal, also ich kann doch im Internet mir auch Anregungen holen, damit meine ich nicht Pornos gucken, sondern mein sexuelles Wissen erweitern.
Ja, können Sie schon, aber offensichtlich ist das nicht die präferierte Nutzung. Wir können ja auch jede Menge Dating-Apps benutzen und da jede Menge Leute kennenlernen, aber das scheint insgesamt eine recht frustrierende Sache zu sein, aus verschiedenen Gründen. Und wahrscheinlich sehr erfolgreich zu sein.
Und was ich ja auch eigentlich gedacht habe, dadurch, dass wir überall und immer den Zugriff auf sexuelle Themen haben können, dass unser Umgang damit in Gesprächen, im Alltag ein bisschen selbstverständlicher sein könnte oder sollte.
Ja, man könnte das so meinen, aber eigentlich was wir sehen ist, dass Sex irgendwie, also wir nennen das in der Forschung Skripte, also es gibt da so Rituale oder so sehr starre Vorstellungen, wie Sex ablaufen soll, und das macht es nicht mehr so nötig, darüber zu reden, und das ist es eher, was wir sehen.
Also Sie sagen, der direkte Kontakt unter Menschen ist halt nun mal das, ist der uns logischerweise ganz nah zum Sex bringt und auf den wir nicht verzichten dürfen und sollen.
Ja, nicht nur Sex, sondern überhaupt für die psychische Gesundheit ist er zentral. Wenn Sie jemanden vor sich haben, dann ist das beruhigend für uns. Das signalisiert uns, dass wir Ressourcen haben, dass jemand anders uns unterstützen wird. Wir scheinen sogar teilweise unsere Atmung ein wenig anzupassen, wenn jemand anderes da ist. Und das ist entspannt. Also für die gesamte Gesundheit ist es wichtig. Und wenn ich gesund bin, dann habe ich natürlich auch mehr Lust auf Sex, weil ich einfach mehr Möglichkeiten habe, mehr Ressourcen. Also für mich das mit dem Sex ist eigentlich mehr ein Symptom des Problems. Für mich geht es eher darum, dass wir gute Beziehungen zu anderen haben, und wenn die stimmen, dann funktioniert der Sex auch.
Und keine digitalen Kontakte?
Sie können die digitalen Kontakte haben, wenn Sie sie nutzen, um sich persönlich zu treffen.
Mehrere tausend Menschen hat SWR1 Leute Gast Juliane Burkhardt für eine Studie befragt, um mehr über unser Sexleben zu erfahren. Die Ergebnisse stehen in ihrem Buch. Alles kann, nichts läuft. Ab morgen im Buchhandel zu finden und jetzt schon online. Was nehmen wir denn jetzt mit? Es steht, ich sag mal, schlecht oder mäßig um unsere deutschen Schlafzimmer, aber es muss ja nicht so bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Wir können da aktiv ansetzen. Ich bin der festen Überzeugung, wir sollten definitiv ab und zu unser Handy weglegen und uns persönlich treffen. Ansonsten sieht's besonders so aus, als wenn die Frauen zu kurz kommen. Also Frauen haben wesentlich weniger Orgasmen. Auf einen Orgasmus der Frau kommen 3 eines Mannes. Das sieht nicht so gut aus und ich denke, wir sollten da den Frauen mehr bieten.
Sie haben auch eben schon zu Beginn der Sendung deutlich gemacht, dass Männer auch noch über 70-jährig deutlich aktiver sind sexuell, als das bei Frauen der Fall ist. Zumindest hat das belegen das Untersuchungen. Wie kann man da den Frauen helfen oder wie können sich die Frauen selber da helfen?
Ja, ich glaube, Frauen müssen mehr fordern. Also wir sehen, dass Frauen leichter zufrieden sind, auch leichter den Sex einfach abbrechen, obwohl sie keinen Orgasmus hatten, weil sie nicht erwarten, einen zu haben. Wir sehen, dass Männer sind nicht sehr gut darin, einen weiblichen Orgasmus zu erkennen. Meine persönlichen Erfahrung war ein Mann, der mir gesagt hat, seine Ehefrau hatte in 20 Jahren eher einen Orgasmus, den hätte er erkannt daran, dass sie eine Gänsehaut hatte. Das ist natürlich schwierig, wenn sie nicht wissen, wie er aussehen soll, ihn zu erreichen und zu wissen, wie sie daran arbeiten müssen. Ansonsten, ja, wie schon gesagt, sie müssen die weiblichen Geschlechtsorgane zumindest kennen, benennen können. Auch das ist schwierig aktuell. Frauen müssen fordern und die Männer müssen liefern.
Und es startet ganz viel beim Thema Kommunikation, wenn ich das richtig sehe, ob mit der eigenen Partnerin, mit dem Partner oder halt auch in einer neuen Bekanntschaft, oder?
Auf jeden Fall. Dass man redet. Auf jeden Fall. Man muss natürlich erstmal wissen, was man will und dann auch darüber reden. Ich möchte es nur als Hintergrund vielleicht sagen, also es klingt vielleicht sehr, sehr feministisch, aber das ist nur Teil des Ganzen. Es ist auch wirklich evolutionär bedingt, dass es für Frauen sinnvoll ist, weniger Sex zu haben, dass es für sie sinnvoll ist, weil sie mehr Zeit in die Nachkommen investieren müssen, dass sie deshalb nicht so leicht überhaupt Lust empfinden. Und deshalb ist es gerade auch evolutionär bedingt sinnvoll, dass der Mann sich mehr bemüht.
Sinnvoll oder verständlich, also nachvollziehbar? Also
sagen wir zielführend. Also wenn sie guten Sex haben wollen, müsste sich der Mann mehr bemühen.
Was können Sie uns sozusagen so als Faustregel mit an die Hand geben? Ja, mehr Treffen von Angesicht zu Angesicht, ja. Nicht über irgendwelche Gerätschaften, mehr miteinander reden.
Ja, auf jeden Fall. Das klingt doch schon mal gut. Damit wäre ich schon begeistert, wenn es soweit kommen würde. Es gibt Studien, also es gibt auch wirklich direkt Studien, die sich mit der weiblichen Sexualität auseinandersetzen, was man tun muss. Es gibt Trainings, es gibt Aufklärung, speziell über die Klitoris wieder, wie man sie benutzt. Es gibt Anleitungsvideos, die funktionieren.
Es gibt auch Therapeuten.
Es gibt Therapeuten, ja. Die machen auch nichts anderes als einem dabei zu helfen, zu reden und Dinge zu benennen und die Klitoris zu finden.
Aber auch so einen Schritt zu gehen, ist natürlich ein großer, sich das einzugestehen, zu sagen, vielleicht brauche ich da ein bisschen Unterstützung. Es muss ja nicht immer Hilfe gleich sein, sondern Anregung.
Ja, da ich natürlich selbst Psychologin bin, werden Sie mir verzeihen, dass ich da nicht sehr objektiv bin. Natürlich sollten Sie Beratung suchen.
Ich glaube, der Hinweis ist angekommen. Wenn ich mit Juliane Burkhardt, die Fachfrau zum Thema unser Sexleben, schon zu Gast habe in S-Werns Leute, dann habe ich auch nochmal so ein paar Fragen zu möglichen Lustkillern. Alles, was wir so im Alltag ansammeln, Stress am Arbeitsplatz, eine verpasste Bahn oder sonst irgendwie sowas, das nehmen wir dann auch mit nach Hause und schleppen es im schlimmsten Fall auch mit ins Schlafzimmer.
Ja, auf jeden Fall. Also Stress ist sicherlich einer der größten Lustkiller für die meisten. Es gibt ein paar wenige, die wirklich Sex benutzen, um den Stress zu reduzieren. Das machen aber nur wirklich wenige und die meisten schaffen es nicht. Für die meisten ist Stress, ist halt der Körper ist dann aktiv und aufgeregt. Und in der Reaktion, wir sollten dann eigentlich vor allem Sport machen. Der Körper ist dann bereit zum Kämpfen oder zum Rennen. Und für Sex muss man sich nun entspannen.
Und Sie haben gerade, während die Musik lief, gesagt, dass es überhaupt klappt, ist eigentlich ein Wunder, weil das eine Kombination ist im Körper, die wir so oft gar nicht haben.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich wissenschaftlich damit beschäftigt, also wenn Sie mir den Fachjargon erlauben, also
bitte.
Es ist also der Parasympathikus muss hier aktiv sein, damit man sich entspannt. Aber der Sympathikus muss auch trotzdem einen erregen. Und also wenn man sich besonders auch mit der Erektion beschäftigt, dann fragt man sich, wie das überhaupt einmal überhaupt funktionieren kann, weil es ist so ungewöhnlich, diese Kombination. Normalerweise geht halt das Blut in die inneren Organe zum Verdauen, wenn wir entspannt sind, oder in die äußeren Gliedmaßen, um zu laufen und zu kämpfen. Aber das mit der Erektion ist schon ziemlich beeindruckend.
Und dann wundern wir uns, dass wir so schlechte Werte haben, so schlechte Abfrageergebnisse haben.
Ja, also ich kann jedes Mal verstehen, warum es nicht funktioniert.
Ich habe nochmal in der Vorbereitung so ein bisschen rausgeschaut oder rausgesucht, was es sonst noch für Lustkiller geben kann. Und da bin ich dann zum Beispiel auch über die Wandfarbe im Schlafzimmer gestolpert. Wenn die nämlich identisch ist mit der in meinem Büro, dann habe ich weniger Lust. Ist das nachvollziehbar?
Also die Studie kenne ich nicht, aber es gibt sicherlich irgendwie Sinn, dass ich glaube, es hat auch wieder mit der Entspannung zu tun. Sie sollten ganz klar markieren, okay, das ist hier Bereich, in dem Entspannung herrschen sollte. Und Arbeit tut das eben nicht für die meisten. Aber ich glaube, wenn Sie so weit sind, dann das ist schon ein relativ Feintuning und ein Luxusproblem, wenn Sie schon bei der Wandfarbe angekommen sind.
Was ist mit dem klassischen Ehebett? Lustkiller oder fördern fürs Sexleben?
Die Studie kenne ich auch nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass also es gibt definitiv Leute, die sagen, ihr Bett ist nur zum Schlafen da, fertig, und ihr Körper soll lernen, dass er da schlafen soll. Und Sex ist definitiv nicht schlafen. Dann sollten sie ein zweites Bett haben.
Wenn wir jetzt durch Handy und Internet gerade so ein wenig, ja, wenn ich zusammenfasse, sexuell vielleicht etwas abstumpfen, haben wir die gleiche Reaktion, eine ähnliche Reaktion vor Jahrzehnten wahrnehmen können, als das Fernsehen bei uns eingeführt wurde, dass das auch mit uns was gemacht hat, dass wir mehr Zeit vorm Fernseher verbracht haben, als uns um unser Sexleben zu kümmern?
Schwierige Frage. Also würde schon Sinn ergeben, dass das auch dass wir sicherlich weniger Zeit miteinander verbracht haben durch das Fernsehen. Aber da konnte ich leider noch keine Studie durchführen.
Das spricht für Ihr Alter. Schlussrunde in SWR1 Leute mit der Wissenschaftlerin und Psychologin Juliane Burkhardt. Und wir schauen auf die Reaktion der SWR1 Hörerinnen und Hörer. Martina hat geschrieben: Guten Morgen, was kann ich tun, wenn mein Mann keinen Sex mit mir haben will, obwohl ich das Thema immer wieder anspreche, ändert sich nichts. Da gibt es wahrscheinlich auch kein Allheilmittel.
Definitiv nicht, aber es ist sehr weit verbreitet. Das ist eines der häufigsten Probleme in Partnerschaften, dass die Leute unterschiedlichen Sextrieb haben. Also erstens muss man sicherlich akzeptieren, dass der Partner einfach das Interesse nicht hat, es nicht persönlich nehmen. Und ich meine, entweder man geht zunächst einmal wirklich auch zur Beratung und schaut, was man tun kann. Sonst Dan Savage hat immer die Empfehlung, die Partnerschaft zu öffnen in dieser Situation.
Was kann das bedeuten?
Das heißt, Sex mit anderen zu haben, aber mit Zustimmung des Partners. Aber machen Sie sich klar, wenn der Partner keine Lust auf Sex hat, dann kann das auch einfach eine Konstante sein, und da kann man nicht viel drehen.
Aber es nicht persönlich nehmen ist schwierig, oder?
Absolut, absolut. Aber unser Sextrieb ist bis zu einem gewissen Punkt sicherlich einfach natürlich, und da ist eine natürliche Variation und einige mögen nicht so viel.
Wir hatten bisher die Begriffe Sexualität und Sex verwendet. Roland Spitz aus Königsfeld hat sich gemeldet. Ich definiere nicht Sex, sondern Erotik als wichtig in einer erwachsenen Beziehung. Das nimmt nach meiner Erfahrung auch viel Druck weg. Gehen Sie damit?
Ja, finde ich auf jeden Fall toll. Also Sex weiter zu definieren, Erotik. Ich glaube, der Begriff Erotik wird weniger verwendet heutzutage. Also die Vorstellung ist ja, Erotik ist manchmal auch einfach das, was wir nicht sehen. Und Sex ist manchmal sehr, sehr explizit, sehr direkt, sehr eindeutig. Und ich glaube, von Erotik können wir viel gewinnen.
Zu dem Thema fragt auch Oliver aus Freiburg: Was ist der Unterschied von Erotik zu Sex, beziehungsweise erkennt die digitale Jugend diesen Unterschied überhaupt?
Ja, super Frage. Also wenn ich mir den modernen Porno anschaue, dann glaube ich nicht, dass die Erotik noch kennen, dass Dinge auch wirklich einfach nur im Kopf ablaufen können, die man nicht direkt so sieht. Ich würde mir definitiv mehr Erotik wünschen. Die Forschung hat sich sehr wenig damit beschäftigt.
SWR1-Hörerin Regina hat geschrieben, ich bin mit Bravo und Petting aufgewachsen. Warum wird heutzutage nicht mehr von Petting gesprochen? Ist das so?
Also in der Forschung wird der Begriff nicht verwendet. Da würden wir eben von Masturbation reden oder manueller Befriedigung. Grundsätzlich, die Forschung versucht einfach sehr steif zu sein, damit keine Angriffsfläche geboten wird.
Henrik Mich hat aus Möckmühl geschrieben, er schreibt, Sex ist zweideutig, hat eine Therapeutin zu ihm gesagt, für die einen ist es die schönste Sache, für andere ein krankhafter Trieb. Ich bin selber Vater von 11-jährigen Zwillingen in der Vorpubertät und hoffe, dass sie die natürliche, schöne, normale Sexualität entwickeln können und in angemessenem Alter die Früchte ernten dürfen. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen, ne?
Ja, klingt gut.
Corinna Kraushofer fragt, das finde ich ist eine ziemlich schwierige Frage, was ist besser, kein Sex oder schlechter Sex?
Damit hat sich viele Bereiche meiner Forschung beschäftigt. Für mich ist es gar nicht so schlimm, dass die Leute weniger Sex haben, wenn er dann gut ist. Wir sehen auch zum Beispiel, dass Menschen weniger Alkohol trinken und auch das zu weniger Sex führt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das tatsächlich besser ist, denn alkoholisierter Sex ist doch selten wirklich gut, wenn wir mal ehrlich sind. Also mein Wunsch wäre sicherlich, dass jeder, der Sex hat, den auch will, sicherlich.
Dann hat Gerlinde Aberle noch geschrieben, sie ist fleißige SWR1-Hörerin, auch heute zwischen 10 und 12, aber das Thema ist zwar interessant, aber der Sendetag, der passt ihr nicht so, es sind Osterferien und viele Kinder hören zu Hause zu und auch am Radio. Wo fangen wir an? Bei welchem Alter fängt man damit an, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dieses Thema näher zu bringen?
Ja, es ist eine gute Frage. Ich verstehe die Sorge, aber machen Sie sich klar, dass Sie leider nicht, als Eltern können wir nicht entscheiden, wann die Kinder mit dem Sex anfangen, sondern die Entscheidung ist, wird immer früher und früher, als uns auch lieb ist. Und es ist am einfachsten, wenn wir die Dinge früh benennen, auch durchaus schon bei Kleinkindern. Wir müssen ja nicht ins Detail gehen, aber zumindest sagen, so ist es.
Eine Erfahrung ist hier noch reingekommen, die finde ich noch ganz spannend. Im Ehebett haben wir schon seit 7 Jahren keinen Sex mehr, sondern meist nur im Spielzimmer. Das haben Max und Denise geschrieben, 44 und 47 Jahre aus Mannheim.
Klingt super.
Da scheint es zu laufen.
Ja, würde ich empfehlen.
Und dann noch eine anonyme Anfrage. Sicher hätten manche Hörer Interessantes für die Forschung von Frau Dr. Burkhardt zu erzählen, was aber nicht in der Öffentlichkeit besprochen werden soll. Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es?
Ja, also ich freue mich sehr, wenn wir Teilnehmer für unsere Studie finden. Wir haben noch viele, viele offene Fragen. Sie können an unserer Studie teilnehmen wenn Sie suchen, KL für Karl-Landsteiner Sex-Studie. Da suchen wir Versuchspersonen und wollen alle offenen Fragen beantworten.
Juliane Burkhardt, vielen Dank fürs Kommen, für die offene Art zu diesem Thema. Ich fand es sehr angenehm.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.